Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Wolfgang Bittner. Herr Bittner, ich grüße Sie erneut.
Ja, schönen guten Tag, Herr Jepsen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wievielte Mal Sie heute hier sind, heute überhaupt schon hier sind, in 3 Jahren 3 Mal, ne?
Kann man ja sagen. Ja.
Ja, Sie sind jemand, der permanent Bücher schreibt. Die Frage ist, warum machen Sie das eigentlich? Aber kommen wir noch drauf. Ich bin mit einem neuen Buch hier von Ihnen, nämlich Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen, ein Roman, bei Zeitgeist erschienen. Und den habe ich natürlich mit Interesse gelesen bis zur letzten Seite. Und insofern ist das immer sehr spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten, weil Sie nämlich nicht nur Sachbücher und Kinderbücher schreiben, sondern eben auch Romane. Und das ist natürlich insofern sehr interessant für uns, weil wir nicht so oft Romanautoren hier haben. Erste Frage an Sie, Herr Bittner. Wie geht man oder wie gehen Sie an einen Roman ran? Wie man an ein Sachbuch rangeht, das kann ich mir vorstellen. Aber wie geht man an einen Roman ran?
Bei einem Sachbuch habe ich eine Vorgabe. Ich weiß, worüber ich schreiben werde und habe meistens schon eine Stoffsammlung über einige Zeit vorbereitet für ein Thema, das mich interessiert. Ich nehme keine Auftragsarbeiten an, sondern die Bücher müssen mich interessieren, die ich schreibe, das Thema muss mich interessieren.
Und gärt das in Ihnen? Ja. Gärt das so in Ihnen, dass das sich ergibt? Oder?
Ja. Mhm. Bei einem Roman ist das so, dass es in der Tat gärt, manchmal über Jahre hinweg. Bei diesem Buch Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen gärt es über mehrere Jahrzehnte. Es geht ja zum Teil auch in meine eigene Biografie, meine eigene Erfahrungswelt hinein. Aber natürlich ist ein Roman immer eine Konstruktion. Also ich überlege mir dann, wenn das soweit ist, dass ich anfange zu schreiben und auch schon einiges im Kopf habe oder sogar Notizen mir gemacht habe, was ist für mich wichtig? Und in diesem Fall war es so, dass wie bei jedem Roman ich eine Konstruktion brauchte. Ein Roman entsteht nicht nur aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, sondern auch hat viel mit Fantasie zu tun. Und ich war lange Zeit im Zweifel, wie kann ich da rangehen an dieses Thema Heimat im deutschen, ehemaligen Deutschen Osten, nämlich im zweitgrößten Industriegebiet des Deutschen Reiches damals, Oberschlesien. Und kam dann zu dem Schluss, nachdem ich schon mal angefangen hatte zu schreiben, ich muss das anders machen. Ich wollte dann aus der Sicht des Kindes erzählen, ab Schulbeginn im angeblich Goldenen Westen, der eher rostig war, aus der Sicht des Jungen. Und das war ein Kunstgriff im Grunde, denn der Junge hat keinen Namen, aber man fühlt mit ihm und er beobachtet eben, er sitzt immer dabei. Und dann,
hört zu, was da passiert, wie Erwachsene sich unterhalten.
Obwohl er vieles nicht versteht, aber der Leser kriegt das natürlich mit. Hm. Und der zweite Kunstgriff war dann eben nach der Vertreibung und der Ankunft in als ungeliebte Heimatvertriebene im deutschen Norden an der Küste, dass die sehr intelligente, kluge Mutter in einer Barackenküche, also in der provisorischen Küche der Barackenwohnung im Lager, einen Salon in Anführungsstrichen einrichtet, wo sich seltsame Vögel treffen. Also das Lager überhaupt dann mehr und mehr, nachdem viele dann ins Ruhrgebiet, nach Bremen, Hamburg gegangen sind, in die Großstädte, um Arbeit zu finden, war das ein Biotop für die Randerscheinung des beginnenden Wirtschaftswunders, so ab Anfang der 50er Jahre. Und dieser Salon bot mir die Möglichkeit, das darzustellen, was sich nach 1945 in den ersten Jahren abgespielt hat in Restdeutschland und was wo die, die das anfing, womit wir es bis heute zu tun haben, wo die Weichen gestellt wurden. Und ich lasse Menschen dort diskutieren. Also eine geheime Hauptperson ist ein Herr Kaderabek, ein Kriegskamerad des Vaters, ehemaliger Fliegeroberleutnant bei den Fallschirmjägern, wo der Vater auch war. Und die sind sehr befreundet und er taucht eines Tages auf in dieser Kleinstadt da in Norddeutschland an der Küste. Und der hat Schiebereigeschäfte gemacht in Hamburg. Der erzählt, wenn ich ein Fass Heringe nach Berlin brachte oder nach Hannover, damit konnte man sehr viel Geld verdienen.
Nicht? Schwarzmarkt.
Die Schwarzmarkt, die Leute hungerten zum Teil noch. Und dann hatte er Probleme mit der Polizei und kam dann also in diese abgelegene Gegend nach Norddeutschland. Und ein sehr cleverer Mensch, der versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, während der Vater, der schwer verwundet, zuerst im Lazarett lag und dann an Krücken ging und dann sich allmählich wieder aufrichtete, eher depressiv war, zeitweise wenigstens. Man muss berücksichtigen, viele dieser Menschen waren nicht nur depressiv, die waren traumatisiert und hatten Mühe, wieder Fuß zu fassen. Also wenn Sie bedenken, dass zum Beispiel meine Hauptperson, die Mutter und der Vater, aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammten. Der Vater wollte ursprünglich Pianist werden in Breslau, damals die drittgrößte Stadt Deutschlands, weiß man heute gar nicht mehr, sehr kulturell. Wollte er Musik studieren, Pianist werden, spielte wunderbar Klavier. Damit konnte er nach dem Krieg nichts anfangen, außer dass er dann gelegentlich auf irgendwelchen Tanzvergnügungen mal spielte. Aber die Menschen waren völlig aus der Bahn geworfen und sie kamen mit einem Koffer dort an, der unterwegs zumeist noch gefilzt worden war.
Also geplündert von Wegelagerern.
Von Wegelagerern, ja. Und die Familie war verstreut oder tot. Die Großfamilie, von der ich auch berichte in Schlesien, ich beschreibe ja auch eine Familienfeier in der Hinterstube der Gastwirtschaft des Großvaters, wo die zusammenkommen. Und da war nichts mehr. Die Menschen waren auf sich zurückgeworfen und mussten versuchen, wieder neu Fuß zu fassen, was natürlich schwierig war. Die Einheimischen sprachen von Rucksackgesindel und Polacken. Und der Kaufmann sagte der Mutter, die nach Mehl fragte, also für euch haben wir nichts mehr, ich habe auch noch andere Kunden. Und als die Mutter dann insistierte, sagte er, geht doch wieder nach Polen, wo ihr hergekommen seid. Also schon zu dieser Zeit war Schlesien praktisch Polen. Das war aber etwa 700, 800 Jahre deutsch besiedelt. Und seit den Trentschiner Verträgen von 1335, dann bestätigt in Krakau vom polnischen König 1339, gehörte Schlesien zum Habsburgerreich, zu Böhmen. Und der böhmische König war Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Also das, was heute in den Geschichtsbüchern steht, insbesondere in den polnischen, das ist zum Teil Geschichtsklitterung an dem Rathaus in Gleiwitz und ich glaube Münsterberg, wo ich mal war, in verschiedenen dieser Städte, da steht, hängt ein Schild, da steht, diese Stadt ist 1945 heim ins polnische Mutterland gekommen. Das stimmt natürlich so nicht. Aber das wurde auch während der kommunistischen Zeit propagiert, war immer schon polnisch. Und die Städte und Dörfer wurden ja gleich 1945 umbenannt. Die Oder-Neiße-Grenze, um die es zunächst noch Probleme auf der Potsdamer Konferenz 1945 gab. Es gab zwei Neiße-Flüsse. Genau. Also die wurde so weit wie möglich nach Westen verlegt. Und wenn Sie sich das auf der Landkarte ansehen, Polen ist sehr arrondiert heute. Ein Drittel des polnischen Staatsgebiets war bis 1945 deutsch, gehörte zum Deutschen Reich. Und das Deutsche Reich verlor fast ein Drittel seines gesamten Gebietes. Das ist heute kaum noch bekannt. Nun berücksichtige ich dabei natürlich, wie die deutsche Wehrmacht in Polen gewütet hat. Also nicht nur die deutschen Großstädte lagen in Schutt und Asche, sondern Warschau wurde völlig zerstört, einzelne polnische Städte. Das muss man dabei berücksichtigen. Ja, die Zeit im Barackenlager. Ich habe etwa 10 Jahre meiner Kindheit und Jugend in einem Barackenlager verbracht. Das bedeutete am Rande der Zivilisation, die aber auch nicht in Ostfriesland damals so ausgeprägt war. Also es war eine etwas kulturferne Gegend. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber es gab kein Theater oder kulturelle Veranstaltungen, sondern wie das eben so war nach dem Krieg, die Menschen hatten Mühe, sich durch die Zeit zu bringen. Und die ersten Winter waren sehr streng. Wir lebten von Steckrüben, soweit vorhanden, und von Kartoffeln und manchmal auch von Kartoffelschalen, die ausgekocht wurden.
Herr Bittner, Sie greifen jetzt schon vor. Ich möchte aber trotzdem noch mal zurück zu diesen beiden Kunstgriffen, weil was Sie jetzt gerade erzählen, zeigt eben, worauf ich, dass das, was Sie im Roman beschreiben, Sie haben sehr viel von dem selber erlebt. Aber noch mal zu den Kunstgriffen. Also der Salon der Mutter zu zeigen, es gab da noch Kultur in den Köpfen, ja, von Einzelnen, und es gab auch einen Bedarf danach. Es gab ja auch in den Konzentrationslager waren ja sehr viele hochgebildete Menschen interniert, gab es auch Orchester. Kann man sich kaum vorstellen, aber aus Ihrer Sicht war das die einzige Chance letztendlich, um irgendwie einen Lichtblick im Leben zu haben. Für was soll ich noch leben? Rettet man sich in die Kunstwelt. Und aus der Sicht des Kindes. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, und so fängt das Buch ja auch an, man ist sofort in der Gegenwart. Die Sprache ist eine Sprache der Gegenwart, obwohl es ja im Zweiten Weltkrieg spielt. Ich finde, das ist super gelungen, weil ich habe auch sofort ein Drehbuch gesehen, auch wie man dann eben ausreist oder wie man die Flucht ergreift, aus den Zugdächern fährt, weil die Züge sind überfüllt. Und nochmal zu den beiden Kunstgriffen, muss man sich das vorstellen, das Problem, was Sie da lösen müssen, wenn Sie einen Roman schreiben, wie ein Filmemacher, der sagt, okay, aus welcher Perspektive werde ich den Film erzählen? Kann man das so sagen?
Ja, ja, natürlich.
Also das ist das womit Sie sich erstmal beschäftigen, aus welcher Perspektive? Ja. Werfen Sie dann auch mal was weg? Oder die jetzige Perspektive, war die von Anfang an klar? Oder haben Sie schon 50 Seiten geschrieben, sagen, das wird nichts und tun es dann weg?
Ja, 50 Seiten nicht, aber ich habe ja über die Jahre hinweg immer mal über diese Zeit geschrieben. Auch in meinem Roman Niemandsland, sogar in meinem Debütroman kommt das in einem Kapitel vor, die Vertriebenenproblematik, der Aufsteiger oder ein Versuch zu leben, damals ein Bestseller, 1978 erschienen. Der Büchergilde Gutenberg und parallel in der Europäischen Verlagsanstalt auch einer gewerkschaftlichen
Verlag. Sie haben auch schon ein Buch geschrieben über Gleiwitz, heißt heute?
Gleiwitz heißt heute Gliwice.
Gliwice und so weiter. Also was ich sagen möchte, in meinem näheren Bekanntenkreis, und das fand ich dann eben auch so authentisch, auch die Orte, die Sie beschreiben, habe ich parallel noch recherchiert, es gibt die Schlösser, die aufgebaut wurden, abgebaut wurden, das ist alles sehr authentisch. Ist das ein Roman, das ist ein Sache? Das finde ich super, das ist echt, das ist jetzt, das könnte auch jetzt sein. Und das ist, was Sie gerade beschrieben haben, Geschichte ist nicht so, dass das abgearbeitet, dass sie sich nicht wiederholen könnte. In ähnlichen Spielversionen kommen wieder dieselben Dinge. Und das ist, glaube ich, ein roter Faden, was Sie transportieren wollen. Der Krieg ist dann erst dann vom Tisch, wenn wir erkennen, wie er produziert wird und nicht mehr mitmachen. Solange wir uns instrumentalisieren lassen und sagen, ich verstehe das nicht und ich folge Befehlen, weil das alle machen, leben wir mit der Bombe.
Wir lassen uns nicht nur da hineinziehen, wir werden auch da hineingetrieben.
Genau.
Nicht? Das ist nicht nur in unserer Hand.
Das ist richtig, kommen wir gleich noch drauf. Aber ich möchte noch mal Sie fragen, ich habe mir aufgeschrieben, Roman, Fragezeichen. Ich habe gesagt, es ist eher so ein Entgiftungsversuch auf Basis biografischer Erlebnisse. Würden Sie ihm zustimmen?
Ja, das ist zu weit gefasst. Es gab nicht diese Mutter, diese sehr intelligente Mutter, die den Salon dann einrichtete. Und es gab auch nicht diesen Vater in dieser Form. Es gab nicht den Herrn Kaderabek, diese geheime zweite oder dritte Hauptfigur.
Aber wie viel von dem namenlosen Kind sind Sie?
Da spielen meine Erfahrungen und Erlebnisse seit frühester Jugend hinein. Mhm. Also auch das Spielen auf dem Hinterhof, meine Großeltern mütterlicherseits, wo wir auch in dem Vorderhaus, ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gastwirtschaft, eine Wohnung hatten. Das spielt natürlich hinein. Was sich dann abspielt, ist zum Teil Fantasie. Mhm. Auch mit dem Cousin, der eifersüchtig war, uneheliches Kind der Schwester, der Mutter. Ja. Dann gab es ein Nebenhaus und ein Hinterhaus, wo eben auch Fallschirmjäger Versuche mit dem kleinen Kind stattfanden, das abgeseilt wurde oder so. Da gab es also zwei große Mietshäuser und meine Großeltern stehen übrigens heute noch, wie mir vor einigen Jahren jemand aus Gleiwitz sagt, im Grundbuch.
Sie sind in Gleiwitz Juli 1941 geboren.
Ja.
Mhm. Was ich sagen möchte, weil ich gerade das vorhin nochmal gesagt habe, ich habe in meinem Bekanntenkreis jemand, der ist in Karlsbad geboren. Mhm. Und da kam der Krieg auch sehr, sehr spät an, während schon viele deutsche Städte platt gemacht waren und so weiter. Haben die das immer nur vom Hörensagen? Da hörte man Radio und da wurde dauernd gesiegt, aber nach Operation Barbarossa war ja nichts mehr mit Siegen. Trotzdem wurde dauernd gesiegt und plötzlich waren die relativ überrascht. Dieses Trommelfeuer, meinen die uns, die deutsche Armee wird sich schon drum kümmern. Und dann merkte man, nee, da kümmert sich keiner mehr, man wurde vertrieben. Der war später sehr erfolgreich in München und es hat ihm auch wirtschaftlich an nichts gefehlt, also Wirtschaftswunder. Und trotzdem hing der immer und hängt immer noch diesem Karlsbad nach. Mhm. Und wenn er darüber redet, dann hat er Tränen in den Augen, wo ich denke, er hat doch alles. Und er wird sich auch dort beerdigen lassen. Mhm. Hat das damit zu tun, spüren Sie das auch, dass Menschen, wenn sie vertrieben werden, entwurzelt werden und dass es nie mehr möglich ist, sich authentische Neuwurzeln zuzulegen, dass der Heimatbegriff etwas ist, das kann man nicht ersetzen, nur weil man woanders schön gebaut hat und da ein schönes Leben führt?
Ja, ich fühlte mich in der Tat seit 1945 heimatlos, seit dieser Vertreibung, die ja ziemlich furchtbar war. Und ich glaube, die Menschen haben schon, ähnlich wie die Schwalben oder die Zugvögel, ein Koordinatensystem irgendwo im Kopf und wissen, wo sie herkommen. Oder die Lachse, die ziehen dann wieder den Fluss aufwärts mit viel Mühe und gleichen da ab, wo sie hergekommen sind. Aber dieses Gefühl der Heimatlosigkeit hat mich lange begleitet. Also ich habe ja bis zu meinem 20., 21. Lebensjahr in Ostfriesland gelebt, in einer kleinen Stadt. Und habe dann das Abitur nachgeholt. In der Stadt gab es gar kein Gymnasium. Man hätte 20 Kilometer fahren müssen, Schulgeld zahlen, Buskosten. Und ich habe dann die Mittelreife gemacht und habe noch ein Jahr eine höhere Handelsschule besucht, was mir sehr zugute kam. Es ist ja fast nichts verloren im Leben, was man macht. Ich kann heute noch Buchführung, also meine eigene Buchführung machen und meine eigene Steuererklärung beim Finanzamt. Aber dann merkte ich immer mehr, ich war dann in der Verwaltung tätig, erst beim Landkreis und später als Regierungsinspektor bei der Regierung in Aurich. Ich merkte immer mehr, dass ich in eine Sackgasse geriet. Und da könnte ich auch einige Anekdoten erzählen. Aber ich wollte raus und wie kann man das machen? Ich dachte, ich würde gerne studieren. Entweder ich fahre nach oder fliege nach Kanada, das Land zog mich immer schon an, oder nach Mexiko. Das war auch so ein Traumziel von mir. Ich habe beide Länder bereist, in Kanada zeitweise gelebt, im kanadischen Norden. Aber ich dachte mir, es wäre auch für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung gut, und so weit war ich damals schon, mich weiterzubilden. Wo kann man das am besten machen? Ich möchte fast sagen, wo konnte man das am besten machen? An den Universitäten. Aber wie kam man dahin? Darüber hat Gorki ja schon mal geschrieben, nicht? Dieser berühmte russische Dichter. Man brauchte das Abitur und das war damals sehr streng. Also ohne Abitur war nichts. Und dann habe ich das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, Fernstudium, aber auch Abendschule und Nachhilfeunterricht, während ich arbeitete. Und bin dann 1966 nach Göttingen zum Studium gegangen, da ich in der Verwaltung schon tätig war und einiges über Recht gelernt hatte, studierte ich Jura.
Sie treffen auch Herrn Schröder.
Ich traf dort Gerhard Schröder auch in Göttingen, ja, mit dem war ich zeitweise befreundet, kann man sagen. Das hat sich dann etwas abgekühlt, insbesondere dann nach
Jugoslawien.
Ja. Ich habe dann ab 1966 Jura, aber auch Philosophie und Soziologie studiert. Fächer, die mich interessierten. Ich habe aber auch zum Beispiel medizinische Vorlesungen besucht. Einmal die Operation an einem Hydrocephalus, also Wasserkopf, wo Drainagen gelegt wurden. Hochinteressant. Oder Biologie und mich wirklich umfassend gebildet.
Hatte das was mit dem vorherigen Schicksal des Vertriebenseins zu tun, dass man dann alles aufsorgt, wer weiß, was kommt, dass man vorbereitet sein will?
Das vielleicht auch, aber ich war immer sehr wissbegierig, schon als Kind. Und ich habe dann zwei Semester in München studiert, bin dann nach Göttingen zurückgegangen. Die Stadt gefiel mir eigentlich recht gut. Es ist eine kleine Großstadt mit 120.000 Einwohnern, vielen Studenten heute. Ich glaube, wir haben 40.000 Studenten inzwischen, also auch eine junge Stadt. Und habe nach 7 Semestern, Pflichtsemestern, war das damals für Jura, mich zum ersten Staatsexamen gemeldet. Dann wurde ich Referendar, Rechtsreferendar an verschiedenen Stationen, also Amtsgericht, Landgericht, Staatsanwaltschaft. Und während dieser Zeit, 2,5 Jahre, ich habe das dann abgekürzt. Das ging, weil ich eine gewisse Vorbildung hatte. Während dieser Zeit habe ich promoviert über ein strafrechtliches Thema bei einem bekannten Strafrechtler Roxin und der übrigens Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft war. Da trafen wir uns irgendwie. Und dann habe ich also nach 7 Jahren meine Studien und auch meine Promotion mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen, promoviert schon vorher. Warum so schnell? Ich glaube, ich bin einer wenigen Juristen, die in 7 Jahren das alles gemacht haben.
Aber wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie Schriftsteller werden wollen?
Schon während dieser Zeit. Also ich wollte fertig werden und merkte schon, ich habe dann noch kurzfristig als Rechtsanwalt gearbeitet, das ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht so mein Leben verbringen, obwohl ich sehr gute Angebote hatte, auch von einer Star-Anwaltskanzlei, die sehr viel Geld verdienten. Also ich hätte sehr schnell ein großes Haus mit Swimmingpool gehabt, aber darum ging es mir gar nicht. Also
würden Sie sagen, auch bei Ihren Romanen, Sachbüchern, es gibt einen roten Faden, dem Sie sich entlanghangeln? Was ist das Motiv?
Sich als Mensch zu vervollkommnen. Mhm. Das ist mein persönliches Motiv. In den Büchern sieht das natürlich ganz unterschiedlich aus. Ich erzähle Geschichten. Ja. Nicht? Und für mich ist es schon wichtig, jedenfalls in einzelnen Büchern ist das so, Hellers allmähliche Heimkehr ist nicht autobiografisch, das ist eine konstruierte Geschichte mit dem Hintergrund auch Rechtsradikalismus und das ist sehr unterschiedlich.
Lassen Sie uns zum Buch zurückkehren, Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen, und zwar was die Flucht angeht. Es gab viele Filme und auch Dokumentationen über Vertreibung und Flucht, aber ein Roman bietet ja die Möglichkeit, dass man sich mit einer Figur identifizieren kann, aus der Sicht der Figur, und trotzdem bleibt man als Leser außerhalb. Das ist die einzige Form, wo das möglich ist, also wo man beides sein kann. Das ist das Spannende daran. Wie hat die Flucht damals stattgefunden? Erzählen Sie mal in Ihren Worten, wie war das? Irgendwann merkte man ja, kommt ein Buch, man muss da weg, die Front kommt näher, und dann hieß es, der Russe, wer auch immer kam nicht nur der Russe, kam auch der polnische Geheimdienst, das sieht gar nicht gut aus. Wie lief das bei Ihnen ab? Wie ist es bei Ihnen privat gelaufen, was Sie im Buch ja auch als Figur beschreiben? Wie lief das?
Also eine Korrektur ist zwar keine Flucht, sondern eine Vertreibung. Das wird heute oft verwechselt.
Wo ist der Unterschied?
Ja, bevor die Russen kamen, die Rote Armee hat dann Gleiwitz am 21. Januar 1945 eingenommen, also schon bevor der Krieg zu Ende war, sind da weitergezogen, nicht, an die Oder. Vorher sind einige Leute schon geflüchtet. Vor allen Dingen auch, was ich ja auch beschreibe, die ganzen Nazis, die noch kurz vorher da herumstolzierten in ihren Uniformen. Und die sind zum Teil mit Autos oder mit ihrem Mobiliar auf LKWs, von denen es ja eigentlich nur noch wenige gab, aber die konnten das irgendwie requirieren, sind die dann in den Westen gezogen. Denen war klar, wenn die Russen kommen, dann ist es aus mit uns. Aber auch andere, die die Möglichkeit hatten, sind geflüchtet. Wir sind geblieben bis Oktober. Und wir wollten eigentlich auch bleiben, aber wir mussten weg. Also nachdem die kämpfende Truppe weg war, die ja furchtbar geplündert hat, vergewaltigt hat, kamen die Polen. Und die waren auch nicht besser damals, die haben sich furchtbar gerecht. Mhm. Und Anfang Oktober gab es plötzlich wir haben uns mit Schwarzmarktgeschäften durchgebracht, alles versilbert, was nur ging, eingetauscht und gehungert natürlich schon. Meine Großmutter hatte einen Schmalztopf in der Tat auch vergraben im Hof und Schmalz war sehr wichtig damals, damit konnte man ganzes Essen bereichern.
Es ging einfach darum, man muss irgendwie zu seinen Kalorien kommen.
Ja. Und Ende September, Anfang August gab es Aushänge und manchmal auch Lautsprecherdurchsagen. Wer nicht für Polen optierte, hieß das. Das bedeutete, die polnische Staatsangehörigkeit annahm und die deutsche ablegte. Der musste raus. Wer deutsch bleiben war und bleiben wollte, sollte das Land verlassen.
Also die haben gesagt, man möge sich zu Polen bekennen.
Ja.
Also man muss seine Kultur dann ablegen, das geht ja gar nicht.
Das geht nicht und meine Mutter wollte das auch nicht. Mein Vater war ja im Krieg, wie wir später eben erfuhren, in Belgien noch eingesetzt als Fallschirmjäger und dann schwer verwundet. Und meine Mutter sagte, ich bin deutsch. Und das möchte ich auch bleiben und wir werden ohnehin wie der letzte Dreck behandelt hier. Dann gehe ich nach Westen erstmal und dann kommen wir wieder.
Das war die Idee, wenn sich die Lage beruhigt hat, wird im Buch geschrieben, dann kommen wir wieder und dann.
Das war allgemein so. Die Leute dachten, also das können ja die Polen nicht ewig übernehmen, nicht? Das ist ja altes deutsches Land und Kultur und. Ja, und dann sprach sich auch herum, dass Leute verhaftet wurden. Mein Großvater wurde ja auch mitgenommen, von dem wir nie wieder was hörten, wurde verschleppt und wahrscheinlich in dem Lager Tost umgebracht, wie man so hinterher hörte. Ich sehe den heute noch zwischen den beiden Soldaten und einem Zivilisten vom NKWD.
Was ist der NKWD?
Geheimdienst war das damals.
Polnischer Geheimdienst.
Ja, ich stand mit meiner Großmutter vor der Tür. Das habe ich noch so im Kopf, nicht? Wie ich sie an der Hand fasste und den Großvater weggehen sah. Und die Großmutter hatte vorher noch gesagt, es war im Ende Januar, schönes Wetter, zieh dir den Mantel an, holt ihm noch einen Mantel, nicht? Und das sind so Ereignisse, die lassen einen nie wieder los.
Also ich finde, das merkt man im Buch, wo ich denke, ja, das hat jemand wirklich erlebt, das ist nicht gelesen, das ist dabei gewesen. Mhm. Das ist ein Unterschied.
Mhm. Lassen Sie uns aber das ist einer der wenigen Punkte. Mhm. Es gab vieles nicht, bis hin zu der Bauernhochzeit, den Herrn Kaderabek gab es nicht.
Trotzdem, ich finde, dass das etwas ist, was dem dem der große Authentizität gibt, dass sie eine rege Fantasie haben, das ist klar, aber das ist für mich eben eine Glaubwürdigkeit.
Ja, ja. Das also, muss ja zusammenhängen.
Genau. Und auch, dass es eine Sprache ist, die von Anfang an nicht, das muss damals, ich muss nicht in die Zeit zurück, ich bleibe in der Gegend. Sie haben einen Zeitsprung, obwohl sie keinen Zeitsprung haben. Das finde ich, und das macht die Sache auch so relevant. Das könnte dann auch jeder jetzt sein. Ja, und darauf steuern wir vielleicht möglicherweise zu, wenn wir sehen, wo deutsche Panzer schon wieder rumstehen. Mhm. Ich möchte trotzdem zu dieser Praxis kommen. Sie werden mit Ihrer Familie vertrieben. Auch die Figuren hier werden vertrieben. Mhm. Wie sieht die Flucht aus? Kommt da ein Auto, ein Zug? Wie läuft das?
Nein, also nach diesen Ankündigungen per Lautsprecher oder Plakat, da auf den Plakaten stand, die Deutschen sollten sich am, sagen wir mal, 1. Oktober am Bahnhofsvorplatz sammeln. Sie durften 20 Kilo Gepäck mitnehmen, nicht mehr. Vieh und alles musste dagelassen werden, soweit vorhanden. Also alle und die Schlüssel sollten außen an den Wohnungs- oder Haustüren eingesteckt werden. Dann wurde auch gesagt, alle Menschen sollten von 9 bis 15 Uhr zu Hause bleiben. Wer sich auf der Straße sehen ließ, könnte erschossen werden. Und am Bahnhof stand ein Zug mit mehreren Waggons und der war schon um 10 Uhr, als wir da ankamen, völlig überfüllt. Die Leute standen sogar auf den Trittbrettern schon, obwohl der Zug noch lange nicht abfuhr. Und dann merkten wir, dass einige Menschen auf die Dächer stiegen. Und dann sagte meine Mutter, ja, wir müssen mit. Wir kraxelten da eben auch auf das Zugdach.
Man muss sich diese runden Dächer vorstellen, da ist jetzt kein Halt. Ne? Da
ja,
muss
man doch sehen, dass man... viel Angst damals. Ja. Ich saß so auf einem dieser runden Dächer und hatte immer Bedenken, dass ich runterfallen könnte. Wir mussten uns, wenn Brücken kamen, hinlegen. Das war eine Dampflok, dann ging dieser Rauch über einen weg. Und wir wurden dann ja noch überfallen, nicht? Also dass die letzten Wertsachen, die man hatte, die wurden den Leuten noch gestohlen, geraubt. Und mein Großvater väterlicherseits, der vorher Lehrer in Beuthen war, aber suspendiert, weil er schlecht über Hitler gesprochen hatte, der hatte eine goldene Taschenuhr. An seiner Weste hing ein Kettchen und das sah einer dieser jungen Leute, die da die Menschen überfallen hatten. Die hatten vorher die
Gleise blockiert.
Gleise blockiert.
Ging dann Waggon für Waggon
durch. Ja, und hinten stand einer mit einer MP und sicherte ab und die anderen gingen mit Pistolen und Messern durch, holten sich aus den Koffern, was sie brauchten. Und ein junger Mann, ich schätze, er wird nicht älter als 18 Jahre gewesen sein, sah so die machte bei meinem Großvater den Mantel auf und wollte an die Brieftasche ran, die er auch mitnahm. Da war das ganze Geld drin, nicht? Der sah dieses Kettchen und mein Großvater nestelte das und riss er das ab. Und mein Großvater wollte das irgendwie nicht so richtig weggeben und hatte dann 5 Messerstiche in Brust und Rücken und wäre fast verblutet. Nicht? Also das war damals so die Zeit, wo dann notdürftig auf einer der nächsten Haltestellen vom Roten Kreuz versorgt.
Die Idee war, die später russisch besetzte Zone zu verlassen und sich in den Westen, in die westlichen, die Gebiete der westlichen Alliierten durchzuschlagen. Wie lange ging die Reise, bis sie am Ende in dem Roman, aber auch privat angekommen sind? Wie lang fuhr man da auf diesen Dächern?
Also von Gleiwitz erstmal in die sowjetische Besatzungszone hinter der Oder-Neiße-Grenze. Die war ja abgesperrt sofort. Ja. Also die Polen machten Tabula rasa, was gar nicht vorgesehen war. Und die Umsiedlung, von der im Potsdamer Abkommen die Rede war, die sollte in humanerweise erfolgen.
Das die Polen machten den Deal mit Stalin und wollten sich da einigen.
Ne? Die machten die Grenze dicht. Ja. Und schon im Anfang des Jahres wurden die Dörfer und Städte umbenannt, kriegten polnische Namen. Überschlagen haben wir jetzt den Einzug der Roten Armee, die Eroberung Kleiwitz mit den furchtbaren Geschichten, die da passierten. Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal aufkochen.
Ja, betrunkene Soldaten, aber auch...
Schnaps gab es merkwürdigerweise immer.
Immer, ja. Und unter dem Alkohol und dem, was sie erlebt haben, haben sie sich auch... allem bedient, auch Frauen und brutal, was man, das kann man sich vorstellen, was da passiert ist.
Ja, ja, also ich kann mich noch erinnern, dass unsere Wohnung, die Schubladen waren umgekippt und die Schränke ausgeräumt, da lag alles auf der Erde und was sie haben wollten, haben sich mitgenommen. Als wir das dann gerade wieder einsortiert hatten, was übrig geblieben war, kamen die Polen mit so einer rot-weißen Armbinde, manchmal mit einer Pistole in der Hand oder einem Küchenmesser, was auch immer, und filzten nochmal und holten sich den Rest, das, was sie brauchen konnten. Also das haben wir jetzt überschlagen, aber möchte ich auch nicht weiter darauf zurückkommen.
Ich möchte hier aber nochmal anschließen, weil ich habe mein Buch gelesen, kann ich nur empfehlen, als die Soldaten kamen, man sagt dann immer, ja, die Rote Armee, vor allem die Soldaten haben dann alles vergewaltigt, was nicht sich verstecken konnte. Das ist immer so, wenn viele junge Männer lange Zeit unter Testosteron alleingelassen werden, das haben die anderen Soldaten eben auch getan. Das muss man wissen, es gibt da keine, das ist eine Gruppendynamik, es gibt da keine guten Soldaten, sondern das passiert, wenn man junge Männer unter Testosteron im Rechtsfrauenraum dann die... das passiert dann eben mit ihnen.
Im Krieg gibt es ohnehin nur noch wenig gute Menschen. Ich beschreibe das ja auch, dass eine Frau in einem der Nachbarhäuser, die ihre Tochter versteckt hatte, zwei Soldaten, die da nach jungen Frauen suchten, sagten, gehen Sie zwei Häuser weiter. Da sind zwei junge Frauen, nicht? Zwei hübsche junge Frauen. Da kamen die zu uns. Ja, nicht? Ja. Also... das ist ein Phänomen.
Aber das haben Sie auch nie aus dem Kopf mehr bekommen, ne? Diese Erlebnisse. Die sind da.
Die sind da, aber es gibt ja neuerdings diese sogenannte Resilienzforschung, dass manche Menschen eben widerständiger sind. Ich habe mich ja immer wieder gewundert, wenn Zug entgleist, dass die Leute alle psychologisch behandelt werden müssen. Und einige dann Schadensersatzansprüche stellen wegen psychischer Schädigung. Ja, das kann ja so sein. Manche Menschen sind eben empfindlicher als andere. Aber ich bin eigentlich auch ein sehr sensibler Mensch. Meine Frau sagt auch immer, ich sei latent hellsichtig und habe bestimmte Eigenschaften, die vielleicht andere Menschen nicht so haben. Aber ich staune. Es kann ja nicht jeder Schüler seinen eigenen Lehrer haben und jeder Mensch seinen eigenen Psychologen. Was sich da abspielt, das geht meines Erachtens zu weit heute. Und ich finde ja ohnehin, dass unsere Gesellschaft nicht gut funktioniert. Das habe ich insbesondere gemerkt, als ich im kanadischen Norden mit einem Indianer manche Sommer lang Lachse gefischt habe und aus dieser verquasten Zivilisation herauskam. Allein wenn ich mal ins Fernsehen gucke und wenn das dann auch noch von einer Werbung unterbrochen wird, dann merke ich, dass uns die reale Idiotie umgibt. Ja? Das, womit wir es heute zu tun haben, auch dass ständig die Bombe über uns schwebt, das Damoklesschwert, das ist ja so idiotisch. Und die größte Gefahr, ich schreibe ja an einem neuen Sachbuch jetzt mit dem Arbeitstitel Der neue West-Ost-Konflikt, Hintergründe und Strategien. Da merke ich eben, dass von den USA seit weit über einem Jahrhundert nichts Gutes ausgeht.
Vertragsbruch ist die Regel.
Seit den Indianerkriegen und der Annexion weiter Gebiete Mexikos, also Kalifornien gehörte ursprünglich zu Mexiko, Texas, Arizona, Teile von Wyoming, riesige Gebiete, die einfach erobert und annektiert wurden. Und das weiß heute keiner mehr. Das ist ja die Krux. Also manche Völker sind in der Lage, die Geschichte umzuschreiben, so wie es ihnen passt. Und auch wenn wir heute die Propaganda ansehen, da kommen wir wieder in der Gegenwart an. Also die USA bereiten einen Krieg gegen den Iran vor. Das ist übrigens der siebte Staat, der auf einer Liste stand, was der ehemalige NATO-General Clark schon vor Jahren erfahren hatte vom Pentagon durch Zufall.
Und auch bei Goodman zum Besten gegeben hat.
Ne? Ja, welche Länder auf der Liste standen. Da
Also das wurde ja solide abgearbeitet, ist jetzt der letzte Stadion.
Somalia, Syrien, genau. Und
Libyen, Irak.
Irak, mhm. Ja. Und der Iran ist das letzte Land, das auf dieser Liste steht. Und wenn wir heute die Propaganda sehen, dass Trump, der ja umstellt ist von Bellizisten, also von Kriegstreibern, Pompeo und Pence und Bolton, das sind ja Verbrecher in meinen Augen, ja. Die gehörten vor den internationalen Strafgerichtshof, den die Amerikaner aber wohlweislich nicht anerkennen in Den Haag. Es gibt ja das sogenannte Interventionsgesetz.
Genau, sie dürften sogar in Den Haag einmarschieren und ihre
Leute, wenn die da verhaftet werden, befreien. Es ist ein Unding, was sich da abspielt. Aber wir erfahren darüber kaum was. Lesen Sie das in der Presse, hören Sie das im
Wenn wird aber nie kommen, wenn ich so etwas höre, ich gucke ja kein Mainstream-Fernsehen mehr, nur aus, MMM zu füttern. Das habe ich jetzt ein paar Tage nicht getan, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Mhm. Aber ich komme jetzt wieder eine Sendung. Aber der Punkt ist, das dann immer so hingenommen. Ich habe überlegt, wenn das jetzt die Chinesen, die Russen, da wird eben sagen, guck mal, da so sind die stehen über dem Gesetz, machen, was sie wollen. Aber hier macht es eine die ganze Zeit. Aber das ist vielleicht auch so ein Verdrängungsmechanismus, der bei uns anliegt. Aber ich möchte, weil Sie von der Gegenwart sprechen, lassen Sie uns zurück in diese Gegenwart springen, die vielleicht auch unsere Gegenwart oder unsere Zukunft sein könnte. Hier in diesem Roman zeigen Sie ja auch, dass es keine insofern homogene Gesellschaft auch im Familienkreis nicht ist, weil es sind nicht alle für Adolf Hitler, es sind auch nicht alle gegen ihn, es ist so eine Mischform. Und man muss immer aufpassen, je nachdem, wie lange der Krieg noch läuft und wie wenig authentisch diese Erfolgsmeldungen noch aufgenommen werden, dass der Sieg kommt, was man wo sagt. Das merkt das Kind ja auch.
Ja, aber ich ja auch beschrieben habe, dieser Sarkasmus, der manchmal mitspielt, oder wie soll man sagen, dieser Galgenhumor, macht Hitler Propaganda für die Winterhilfe und da steht dann, keiner soll hungern und frieren, und da sagt der Kommunist aus dem Hinterhaus, der sich aber sehr zurückhält, keiner weiß richtig, ist das ein Kommunist oder nicht, sonst wäre ja schon der Gestapo abgeholt worden, nicht? Der sagt dann, keiner soll hungern, ohne zu frieren. Ja. Und alle lachen darüber. Nicht? Man amüsiert sich dann auch. Aber das ist Galgenhumor.
Auch in dem Restaurant, was dort geführt wird, die Gastwirtschaft, kommt es regelmäßig zu Tumulten, wenn nämlich normale Arbeiter auf Gestapo und SA-Leute treffen und das nicht ganz so sehen mit dem Endsieg wie die. Dann wird sich geprügelt, dann heißt es immer vorsichtig sein, sonst verlieren wir die Lizenz, Scheiben werden eingeschlagen. Mhm. All das schwingt da eben schon so mit. Aber ich möchte nochmal zurück zu dieser Flucht, weil das etwas ist, was Sie sehr gut beschreiben, was man auch nachvollziehen kann, auch mit den aktuellen Fluchtbildern, die wir so auf der ganzen Welt sehen, weil es würde sich immer ähnlich abspielen. Jeder versucht dann irgendwie durchzukommen, bis man am Zielort ist, von dem man am Anfang ja gar nicht weiß, welcher das sein wird. Man lebt ja in der Ungewissheit, kommt dann an verschiedenen Meldestellen vorbei. Und das kennen wir vielleicht alle noch, gerade in Berlin, aber auch bei anderen großen deutschen Städten, wenn man die Bilder sich anschaut, da standen dann oft an den restlichen Häuserwänden dann die Ruinen, Peter, bin nach so und so gefahren. Ja. Das haben Sie auch erlebt. Wie haben sich denn die Familien, die noch da waren, wiedergefunden oder auch andere gefunden? Wie ging das?
Das Rote Kreuz richtete einen Suchdienst ein. Da konnte man sich melden und die registrierten das. Das lief verhältnismäßig gut. Jedenfalls dann ab 46 und dann weiter. Und es wurden im Radio Namen, Listen durchgegeben, auch von Kindern, die ihre Eltern verloren hatten. Es gab viele Waisenhäuser mit Kindern. Ich bin mit einigen in die erste Schulklasse gegangen, damals in Norddeutschland. Da gab es in dieser Kleinstadt ein Haus, eine ehemalige Berufsschule. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Kinder da im Sommer in den Fenstern saßen und die Beine baumeln ließen und eigentlich nichts Rechtes mit sich anzufangen wussten. Und viele waren also wirklich auch sehr traurig, Eltern verloren, und die Älteren, die hielten zusammen, ja, diese Kinder da, auch gegen die Einheimischen in der Schule. Mhm. Die Älteren waren zum Teil schon sehr gewieft, das waren so 13-, 14-Jährige, die ließen sich das nicht bieten, was mir manchmal passiert ist oder oft passiert ist, dass ich auf dem Schulweg von der Volksschule nach Hause in die Siedlung, das war eine ehemalige SA-Siedlung zu Anfang, wo wir wohnten, später dann im Barackenlager, ständig abgefangen wurde von den einheimischen Kindern und sehr verprügelt wurde. Ich kam oft mit blauen Augen und blutender Nase nach Hause, dann war das Hemd noch eingerissen, dann kriegte ich vom Vater noch mal Prügel, weil die Klamotten also beschädigt waren und wir hatten ja nichts. Aber das war schon so in der Anfangszeit sehr schwierig, auch mit der Schule. Es gab anfangs noch Schulspeisung. Manchmal stand da so eine Feldküche, so ein großer Topf, nicht, mit Milchsuppe. Und manchmal gab es ein Rosinenbrötchen und dann so Riegel, die offenbar von den Alliierten kamen, so Riegel mit, wir nannten das Katzeneier, weil da so... Datteln waren das, glaube ich. Nee, Feigenbrot war das, Feigenbrot. Mhm. Und
also in Ihrem Buch fallen auch sehr viele Begriffe, wo ich da musste ich mal recherchieren, was meint der damit? Also das ist interessant, auch die Sprache und für was das eben stand. Wir sind jetzt im Jahr 46, dieser knallharte Hungerwinter, sind auch sehr viele Menschen gestorben, weil sie einfach mit Lebensmitteln nicht versorgt werden können. Und was ich das Spannende im Buch finde, ist eben, wir... Sie gehen ja bis 49, also die ersten Radiosender kommen, Radio Bremen, der NWDR kommt.
Ja.
Und dann erst dann wie kommt man zu Lebensmitteln? Da gibt es diese Lebensmittelmarken. Plötzlich gibt es, es gibt noch leere Regale, die kommen dann. Man munkelt dann, es gibt Care-Pakete, von denen Sie auch schreiben, aber wenn Sie die in die Hände bekommen, sind die irgendwie immer schon ausgeräumt. Da ist nicht mehr das drin, was drin sein sollte. Und man sagt ihnen dann, sie sollen noch zur AWO gehen, also Arbeiterwohlfahrt. Mhm. Schwarzer Tee ist ein typisches Tauschmittel, was man einsetzen kann.
War sehr rar.
Sehr rar. Das ist die Situation 46. Und ich möchte aber an der Stelle mal darüber sprechen, plötzlich will ja keiner Nazi gewesen sein. Plötzlich waren alle nur Mitläufer und man spricht auch über Siegerjustiz. Wie stark war das in Ihrer Familie Thema? Also ob man, wie viel man mitgelaufen ist, wie viel man gewusst hat, wie viel man mitgemacht hat oder ob man, warum man in die Partei gegangen ist, wenn man in der Partei war. Gab es diese Konflikte innerhalb Ihrer Familie?
Weniger. Also meine Mutter war strikt gegen die Nazis gewesen. Das war, als junge Frau anders, eher unpolitisch. Aber die Nazis sagten ja nicht zu. Das war... Pöbel oder wie soll man sagen, die traten ja auch so auf und es war in der Tat so, dass einmal eine Kolonne von KZ-Häftlingen, also in dieser gestreiften Kleidung, da vorbeizog am Haus und als meine Großmutter sich an einen dieser Bewacher, der jemanden mit dem Kolben bearbeitete, der schon auf der Erde lag, wandte, er solle das lassen, da wurde sie fast erschossen. Und beschimpft, und das beschreibe ich ja auch, ich lasse dann diese Großmutter sagen, also was sind das jetzt für Umgangsformen, wie hat sich das alles so entwickelt, nicht? Diese Rohheiten, das hätte es vorher nicht gegeben. Und der Umgangston war eben auch anders. Es maßten sich viele Menschen an, die eine Uniform trugen oder in der SA waren, über andere Menschen zu bestimmen. Und die konnten sich mehr erlauben als andere, als Zivilpersonen.
Das heißt, allein die Uniform hat dafür gesorgt, dass sie sich eine gewisse Willkür zugelegt haben, mit der sie Dinge... glauben Sie, dass das etwas ist, was immer in so einer Situation entsteht, oder war das speziell damals so?
Naja, so ein Gefühl der Omnipotenz, nicht? Man kann alles und man hat eine Waffe in der Hand. Diese Verrohung, das, glaube ich, ist schon ein Phänomen, das sich da entwickelt.
Als jemand, der Soziologie studiert, glauben Sie, das schlummert im Menschen? Oder kann er das überwinden?
Ja, das ist ja die Frage, vor der wir immer stehen. Ist der Mensch gut oder schlecht, um das mal verkürzt zu sagen? Also ich bin der Auffassung, nach reiflicher Überlegung, der Mensch ist weder gut noch schlecht, sondern er hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln, soweit sie ihm gelassen wird. Ja, das ist in unserer Gesellschaft immer noch möglich. Es ist schwieriger geworden, aber... ich denke, gewisse Freiheiten, sich menschlich zu entwickeln, weiterzubilden, die bestehen noch. Und auch das Milieu spielt natürlich eine Rolle, die Sozialisation, wie man so sagt. Und dann kann jemand Verbrecher werden und die Bank überfallen oder jemanden ausrauben und jemand, der ähnlich gelagert ist, der wird Polizist, nicht? Und Kriminalkommissar und klärt Morde auf oder so. Der Mensch ist weder gut noch schlecht, sondern er hat Möglichkeiten. Mhm. Das ist also meine Auffassung.
Was ist für Sie die Definition von Heimat?
Ja, Heimat ist vielleicht nicht unbedingt dort, wo man geboren ist, obwohl ich habe das mit den Schwalben oder Kranichen oder Lachsen verglichen, nicht, dass sie so ein Koordinatensystem haben und zurückfinden. Der Geburtsort spielt sicherlich eine gewisse Rolle, ja auch bei den Astrologen. Mhm. Nicht?
Also der Ort, der Sie in Ihrer Kindheit vielleicht geprägt hat, ist das Heimat? Wäre für Sie Gleiwitz Heimat heute? Sagen Sie, nein, meine Heimat ist Göttingen.
Meine Heimat ist heute Göttingen, aber ich habe mich auch in Kanada sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Eher noch als in Mexiko, obwohl man damals in Mexiko sehr ungezwungen reisen konnte. Das wäre heute vielleicht nicht mehr so möglich, weil die Mafia da sehr stark ist. Aber das ist in Kanada anders. Ein zivilisiertes Land hat mir sehr zugesagt. Und mit vielen Möglichkeiten ist das zweitgrößte Land der Erde nach Russland. Nicht? Aber Heimat, ich fühle mich im Moment in Göttingen sehr wohl. Ich kann dort gut leben. Die Lokalzeitung boykottiert mich allerdings. Die mögen meine politischen Auffassungen nicht. Spätestens seit ich das Buch Die Eroberung Europas durch die USA geschrieben habe, ist da überwiegend Funkstille. Und das ist ja auch merkwürdig, was mir immer wieder auffällt. Da wird eine ganze Seite in dem Kulturteil über eine junge Malerin gemacht, die irgendwelche merkwürdigen Bildchen malt. Und ich werde überhaupt nicht erwähnt, auch wenn
Herr Bittner,
ich ein neues Buch habe.
Da sind wir doch wieder genau da. Das, was hier in dieser Zeit auch ist, nur dass man dann stärker verfolgt wird, aber die Anfangsphase. Mhm. Wenn es nicht mehr in die politische Ideologie passt, wird man ausgeblendet, wegretuschiert und irgendwann kriegt man Besuch. Soweit sind wir noch nicht, aber es wäre ja möglich. Dann sind Sie ja subversiv, Staatsfeind.
Ja. Und ob man abgehört wird, das weiß man ja nicht so, nicht? Mhm. Wer sagte das noch? Man kann ja ruhig abgehört werden, man merkt ja sowieso nichts davon.
Mhm. Lassen Sie uns in dem Buch an den Punkt springen, wo man von Neuanfang spricht. Man munkelt, es würde alles anders werden, Wahlen sollen kommen, es soll eine neue Regierung geben, es soll eine neue Währung geben, es soll dann auch ein gewisser Adenauer, über den wird gesprochen, es soll sich was tun. Beschreiben Sie die Situation, wie das damals war und wie Sie es erlebt haben, wie Sie es im Buch beschreiben.
Ja, auch ich habe auch recherchiert. Wie gesagt, also damals wurden die Weichen gestellt für das, womit wir es heute bis heute zu tun haben. Und die USA haben im Grunde die Hand auf Westdeutschland gelegt und Westdeutschland in Stellung gebracht gegen die damalige Sowjetunion, den ehemaligen Verbündeten im Krieg. Da gab es eine Zäsur plötzlich. Und
deutsche und russische, amerikanische und russische Soldaten reichten sich während des Weltkriegs ja nochmal die Hände an der Grenze.
Ja,
das war aber dann relativ schnell Feierabend, da ging sofort der Kalte Krieg quasi schon
los. Ja, aber das entspricht, was ich ja auch in meinem Buch Die Eroberung Europas beschreibe und jetzt nochmal in einem neuen Buch, um eine Langzeitstrategie der USA. Das ist nicht zufällig alles, sondern man muss da länger ausholen im Grunde. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn, prosperierende Länder, entwickelten sich zu einem Faktor, große Länder in Mitteleuropa, zu einem Machtfaktor militärisch und auch wirtschaftlich. Und das störte. Das störte die Franzosen, das störte die Engländer, Balance of Power auf dem Festland, nicht? Und es störte auch die Großindustriellen und Banker in den USA. Und da wurde intrigiert über Jahre, schon vor dem Ersten Weltkrieg, auch die US-Leute, ich kann da auch Namen nennen in meinem Buch, neuen Buch, Antichambrierten in London, und dann wurde schon der Erste Weltkrieg vorbereitet, obwohl noch gar nicht offiziell darüber gesprochen wurde. Also das muss man mal im Hinterkopf behalten, und es ist kein Geschichtsrevisionismus, sondern das sind Fakten, ja, die auch zu belegen sind. Das ist zum Beispiel von einem Historiker namens Fritz Fischer völlig falsch dargestellt worden. Der galt dann insbesondere bei den Engländern und Amerikanern als der größte Historiker des 20. Jahrhunderts. Aber der sprach dann von der Alleinschuld Deutschlands an beiden Kriegen und über den Versailler Vertrag, der letztlich auch zu Hitler geführt hat und wo ungeheure Summen festgelegt waren. Die letzte Rate wurde 2010 gezahlt, ja, von Deutschland. Ich denke, das sparen wir jetzt mal aus.
Ich kann hier empfehlen, auch den Historiker, den britischen Historiker Sutton, da gibt es auch ein Buch zu Wall Street und der Aufstieg Adolf Hitlers. Ich meine, man, wenige Tage vor der Machtergreifung, die ja eine Übergabe war, bekam Adolf Hitler auf dem Obersalzberg Besuch von der Wall Street. Krieg ist ein Geschäft.
Ja, ja.
Und das wird von denen gemacht, die die Möglichkeit haben. Moral spielt da keine Rolle, um das mal einzudampfen. Aber lassen Sie uns an die Stelle gehen, wo der Neuanfang stattfindet in Deutschland, wo die Weichen gestellt werden. Ja. Welche Weichen haben die USA, der Westen, welche wurden da gestellt mit Deutschland?
Ja, die amerikanische und die britische Besatzungszonen wurden zusammengelegt zur Bietzone. 48 war das, glaube ich. Und dann kam 1947, 48 kam dann die französische Zone dazu, das war dann die Tri-Zone. Und daraus entstand die spätere Bundesrepublik. Dann haben die Alliierten einseitig eine Währungsreform durchgeführt.
Das heißt, das war praktisch schon die Vorform der Spaltung. Eine einseitige Währungsreform, ja. Reform hieß, wir geben euch jetzt eine D-Mark.
Ja.
So, und das war so ein Zeichen, so.
Ohne Absprache mit den Sowjets. Ja. Die dann die Grenze sperren mussten, weil lastwagenweise im Westen wertlose Reichsmark schnell in den Osten geschaufelt werden sollten, um da einzukaufen. Dann hätten die eine wahnsinnige Inflation gekriegt. Die mussten die Grenzen sperren. Das wird heute auch falsch dargestellt. Mhm. Also einmal, dass die Tri-Zone entstand, schon eine Abspaltung von der sowjetischen Besatzungszone und dass die Währungsreform dazu führte, dass Deutschland gespalten wurde. Und da hat Adenauer auch seine Finger im Spiel gehabt. Also Adenauer fuhr schon 47, 48 mit großer Limousine und Chauffeur durch sämtliche drei westlichen Besatzungszonen. Im Hintergrund sammelte der Bankier Pferd Menges Gelder für die im Entstehen begriffene CDU.
Ja, der Slogan mit Adenauer für den Frieden, für die Freiheit und die Einheit Deutschlands.
Ja.
Das ist lustig, dass er das da gleich immer, also das Gegenteil von dem.
Das Adenauer Programm, ja, das ich da im Buch auch drin habe, ist ja auch hochinteressant. Ja. Nicht? Das ist ja sozialistisch, der CDU damals gewesen. Das Adenauer kennen Sie.
Eigentum, ja klar, Eigentum verpflichtet. Sowas, hä, bei der CDU? Interessant ist auch, was Sie im Buch beschreiben, dass die SPD gegen, ja, gegen diesen sozialen Kapitalismus war, den wir dann erleben.
Ja,
die war dagegen. Die wollte Verstaatlichung.
Ja, es war eine sehr fortschrittliche Zeit. Und der Gegenspieler zu Adenauer war ja Kurt Schumacher, der im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren hatte, im KZ saß, ein sehr integrer Mann. Aber Adenauer hat damals mit dem französischen Ministerpräsidenten ausgemacht, dass die Westberliner bei den ersten Bundestagswahlen
nicht
mitwählen durften.
Also nochmal, also Adenauer hat bei den ersten Wahlen der neuen Republik, die ist so demokratisch, dass die Berliner nicht mitwählen dürfen.
Ja, Berlin durfte kein Bundesland werden, die durften nicht mitwählen. Sie saßen dann auch längere Zeit so mit beratender Stimme, glaube ich, im Bundestag. Und
warum war das so? Warum, was wollte er denn erreichen oder verhindern?
Adenauer wusste natürlich, dass Berlin eine Hochburg der SPD war. Und er hat, wurde Bundeskanzler mit einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen, wie genau. er zugegeben hatte. Und, und Adenauer war für die absolute Westbindung, insbesondere an die USA, und für Wiederbewaffnung.
Ja. Wir schreiben das Jahr 49.
Ja.
Also vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, man muss sich die Bilder von Deutschland vorstellen, ist der Mann für die Wiederbewaffnung, übrigens auch wie ein Herr Strauß, der kommt, und NATO.
Und NATO. Ja. Und Deutschland hat schon sehr viel Geld bezahlt damals, obwohl es ja völlig kaputt war, für die NATO. Mhm. Das, und der erste NATO-Generalsekretär, der hat ja damals gesagt, Lord, ich habe den Namen jetzt nicht parat. Mhm.
Keep the Russians out.
Die Russen raus.
Ja. Americans in and Germans down.
Ja,
das war so der Slogan.
Und die Deutschen runter. Mhm. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Nicht?
Lassen Sie uns, Sie beschreiben es ganz kurz im Buch, mal die Strategie der Russen sagen. Die Russen wollten Deutschland wieder vereinigen. Spätestens 1953 hat Khrushchev das Angebot auch gemacht. Mhm. Aber es gab dazu eine Bedingung, der Westen verhindern wollte.
Neutrales und anti-imperialistisches Deutschland, wie Sie sagten. Österreich hat das geschafft. Aber in Deutschland gab es starke Kräfte, die natürlich von insbesondere aus den USA unterstützt wurden, die dagegen eine Neutralität waren. Mhm. Und das führte eben dazu, dass Deutschland wieder Westdeutschland Frontstaat wurde gegen die DDR. Nicht?
Und jetzt ganz Deutschland Frontstaat ist.
Jetzt ist ganz Deutschland Frontstaat gegen Russland. Mhm. Und da sind wir wieder in der Gegenwart gelandet. Also die Geschichte wiederholt sich zwar nicht 1:1, aber vieles kommt wieder. Mhm.
Lassen Sie uns über diese damalige...
Deswegen kann man aus der Geschichte auch sehr viel lernen.
Ja, nicht? Ja. Weil Muster erkennbar werden.
Ja, ja.
Lassen Sie uns noch mal zu der damaligen Koalition kommen. Das ist für viele Leute sehr, sehr weit weg. Theodor Heuss war Bundespräsident. Globke führt das Kanzleramt relativ spät. Und der hat ja die Rassegesetze mitgeschrieben, war aber kein Problem. Von Gehlen, also der Geheimdienstchef der Nazis, bekommt ein eigenes Institut. Also von Gehlen später der BND.
Ja, also, Organisation Gehlen,
genau.
vom Militärgeheimdienst der USA aufgebaut. Genau. Die hatten schon 1950 mehrere tausend Mitarbeiter. Ja. Wussten Sie das?
Ja.
Mehrere tausend. Ja. Und die haben die Spätheimkehrer zum Beispiel kontrolliert und ausgefragt. Mhm. Und die dachten, die wären nett aufgenommen und hätten ein nettes Gespräch. Ja. Nein, nein, man wollte was über Russland wissen.
Und der Schlechter von Warschau wird Bürgermeister von Sylt. Also wir können das wirklich sehen, aber man spricht ja dann großzügig von der sogenannten Entnazifizierung. Mhm. Aber man ist da sehr großzügig vor allem mit denen umgegangen, die noch gebraucht wurden, die Industriellen, über die Sie auch schreiben.
Quandt zum Beispiel.
Zum Beispiel Quandt, BMW, Warta
und Co. Genau. Und die Enkelkinder leben herrlich und in Freuden von dem, was während dieser Kriegszeit aufgebaut wurde. Und dann die Engländer haben ja, ich glaube, die Familie Quandt haben sie auch geschützt, weil sie die Akkufabrik brauchten.
Ja, ne? Warta.
Ja. Mhm. Und
es gab auf dem Gelände nicht nur Zwangsarbeiter, sondern es gab auf dem Gelände auch einen eigenen Galgen.
Ja, ja, es war ein KZ-Nebenlager, nicht? Für die Arbeiter da mit Galgen in der Tat, ja. Mhm.
Das heißt, diese Entnazifizierung, das war keine wirkliche Entnazifizierung?
Nein, dieser berühmteste Historiker des 20. Jahrhunderts, Fritz Fischer, hatte vor dem Krieg Vorträge angeboten über die Verjudung des deutschen Volkes. Und da kam 1945 in den automatischen Arrest, in den nur die strammsten Nazis kamen. Und 1947, 1948 hatte er schon wieder eine Professur in Hamburg. Nicht? Das ist oft so gelaufen. Auch dieser furchtbare SS-Mann aus Lyon, Barbie.
Ja. Geht nach Südamerika.
Ja, aber der wurde Geheimagent der Amerikaner. Genau. Dann,
als CIA-Schlechter macht er in Südamerika eigentlich dann weiter.
Ja, ja.
Können Sie sich erinnern, das Ganze läuft ja dann auch eben, die D-Mark kommt, die neue Regierung ist da, Wirtschaftswunder und so weiter, der Käfer, das sind die Bilder, die wir dann haben, aber eben mit diesem merkwürdigen Personal, das man irgendwie schon von früher kennt. Können Sie sich persönlich noch daran erinnern, was das für eine Stimmung war? Mhm. Es ist noch vor den Nürnberger Prozessen, wollten die Menschen darüber reden und haben sie darüber getuschelt oder war das einfach kein Thema mehr? war jetzt nach vorne gucken und jetzt geht's, wieder die Regale sind voll.
Ja, das war Unterschied. Das beschreibe ich auch in dem Roman. In diesem Salon wird da diskutiert, dass manche Namen nicht so bekannt waren, dass das aber die höchsten Nazis waren, Gestapo-Chef oder so, die Tausende von Menschen umgebracht hatten, die dann in Nürnberg vor dem Gericht standen. Aber es waren nicht alle Nazis dann im öffentlichen Dienst wieder. Man muss bedenken, eine juristische Ausbildung dauert ziemlich lange. Man brauchte also nach 45 wieder Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Also kamen viele Nazis, Huckepack nannte man. Es gab einen Huckepack-Paragraphen. Für jeden Nichtbelasteten kam Huckepack, ein Belasteter dann in den Staatsdienst wieder zurück. Gab es tatsächlich, ja.
Herr Bittner, wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, auch wenn einem das nicht schmeckt, ideologisch, aber wenn Sie mal anschauen, was die Amerikaner im Irak gemacht haben, da haben sie ja alles beseitigt. Waren die Amerikaner pragmatisch, gesagt, wir müssen dieses Land in irgendeiner Weise nicht im Chaos versinken lassen, das würde allen schaden, deswegen müssen wir mit den Leuten arbeiten, die da sind? Kann man das auch so sehen?
Ja, schon. Also man muss bedenken, und das beschreibe ich auf so einer Bahnfahrt dann in Richtung Berlin. Die Mutter mit dem Kind kommt durch Städte, wo kein Stein mehr auf dem anderen ist. Völlig zerbombt. Die ganzen großen Städte waren Asche. Also Häusergerippe, die da noch standen. Und Deutschland lag völlig da nieder. Im Irak ja zum Teil auch, aber die Situation kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also im Irak hat man die genommen, die eben da waren, die anderen, das Militär wurde aufgelöst, daraus ist dann die IS entstanden, nicht? Das haben ja die Amerikaner zu.
Genau, aber man hat alle Strukturen zerschlagen und dann ist das bekommen. Haben die Amerikaner gesagt, wenn wir jetzt alle Strukturen zerschlagen, dann könnte das vielleicht dem Klassenfeind nützen oder es schadet uns, weil wir das Land ja nicht unter Kontrolle bringen.
Naja, also die Soldaten und auch die Offiziere, die in Strategie geschult waren, sonst wäre der IS sich ja nicht so ausbreiten können. Mhm. Die haben dann also den Orient da besetzt, soweit das ging. Ja, in Deutschland haben die Alliierten schon die Hand drauf gehalten und dann gab es ja den Marshallplan. Das waren übrigens Kredite und der wurde sehr stark beworben. Also sehr starke Propaganda, überall Schilder, sogar an den Zügen. Ja,
Konsum.
Ja, aber die Amerikaner hatten eine Warenüberproduktion. Sie mussten ihre Waren irgendwie loswerden und die haben sie in Europa, insbesondere auch in Deutschland, dann verkauft. Ich weiß aus Recherchen, dass zum Beispiel Baumwolle erheblich teurer war. Die wurde dann sogar von Deutschland, von der Regierung subventioniert, aber die musste abgenommen werden aus den USA, nicht? Obwohl die aus Ägypten billiger war. Mhm. Und die Kredite, der Marshallplan, das fußt auf Krediten, die mussten zurückgezahlt werden irgendwann, nicht? Also man hatte auch vor, den ehemaligen Kriegsgegner jetzt einzubeziehen. Nicht das, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert war mit dem Versailler Vertrag, also diese gewaltigen Summen und die Flotte musste nach Scapa Flow, wo die deutschen Kapitäne sie dann versenkten, damit sie nicht den Briten in die Hände fiel.
Sie beschreiben das in einem Buch, das war ein ganz berühmter Bestseller, ne? Scapa Flow von einem U-Boot-Kommandanten, der das ja, dann auch schreibt,
kommt im Buch vor. Ja, der da eingedrungen ist und Hitler sagte dann, ja, also das, der hätte einiges gut gemacht.
Da gab ja auch jede Menge Dekorationen, und Lametta gab es ja dafür auch.
Ja. Aber die U-Boote sind überwiegend gesunken.
Ja. Nicht? Höchste Verluste dieser
Waffenkassung. Die höchsten, und der Dönitz war ja auch so ein Kriegsverbrecher, der hat dann nur 10 Jahre bekommen. Er war ja nach dem Krieg dann der neue Präsident. Der hat sich nach Kiel zurückgezogen und mit der Regierung ein paar Tage haben die da noch residiert. Und was eben interessant war, ich beschreibe ja auch das Ende des Krieges, dass Goebbels noch versucht hat, bevor er sich mit seiner ganzen Familie umbrachte, mit den
Alliierten
Russen zu verhandeln. Und der Göring hatte versucht mit den Alliierten. Deswegen hat Hitler ihn dann ja nicht zum neuen Reichspräsidenten ernannt. Wenn Hitler ihn noch zu fassen gekriegt hätte, wäre Göring von Hitler umgebracht worden oder von seinen Schergen. Aber Dönitz wurde dann der neue Reichspräsident, hat auch einen Kanzler dann bestellt und eine Regierung gebildet und hat nochmal mit den Westalliierten verhandelt. Aber Eisenhower hat sich nicht darauf eingelassen. Die wollten die bedingungslose Kapitulation, ebenso wie Stalin gegenüber Goebbels, bedingungslose Kapitulation, kein Waffenstillstand, nicht mal ein Waffenstillstand. Also Deutschland sollte völlig... Also tabula rasa gemacht.
Herr Bittner, das ist schön, dass Sie das jetzt hier ansprechen. Es gab ja ein Land, was zu den Partnern gehörte. Also zwei Länder gehörten ja zu den Partnern. Also Italien, können wir auch noch, wie die das eigentlich geschafft haben, dass das irgendwie nicht an den Haften geblieben ist, diese Kooperation mit den Nationalsozialisten.
Die sind noch ausgestiegen.
Ja, aber als bestgekleidete Faschisten. Die Japaner haben gesagt, ist nicht. Und auf die wurden ja dann zwei Atombomben abgeworfen. Ja. Da haben die trotzdem noch weiter gekämpft, bis einfach Feierabend war. Glauben Sie, dass das in Deutschland auch passiert wäre, wenn die Deutschen... so wie die Japaner einfach weitergemacht hätten? Oder ja, hat man das, oder hat man, nee, das machen wir lieber auf einer Insel?
Naja, das wäre möglich gewesen. Also da kannte man keine Hemmungen. Bis Ende März wurden ja noch Flächenbombardements auf die deutschen Großstädte durchgeführt. Deutschland sollte wirklich fertig gemacht werden.
Gab es auch den Morgentauplan?
Ja,
Ackerland sollte
draus
werden.
Im Ersten Weltkrieg nicht gelungen. Dann kam der Versailler Vertrag, der also meines Erachtens auch zu Hitler führte. Und im Zweiten Weltkrieg fand der Krieg in Deutschland statt dann. Deutschland lag völlig da nieder.
Können Sie sich persönlich daran erinnern, wie das in Ihrem Umfeld und von Ihnen aufgenommen wurde, als im Radio verkündet wurde, Adolf Hitler ist tot? Und es war klar, das war es mit dem Dritten Reich.
Ja, dunkel. Meine Großmutter war ja gegen die Nazis eingestellt. Mein Großvater war in der NSDAP. Das beschreibe ich ja auch, wie das zustande kam als Gastwirt. Die haben sich da geprügelt mit Grubenarbeiter, mit SA-Leuten. Und in Oppeln saß dann ein Onkel, der war da in der NSDAP irgendwie so schon in den oberen Chargen. Und den hat er zu Rate gezogen. Und er sagte dann, tritt einfach in die NSDAP ein. Dann können wir hier von Oppeln auch was machen mit euren Leuten in Gleiwitz. Und dann hast du Ruhe.
Ne? Das Weil die greifen keinen Parteikollegen an, quasi.
Ja. Ja.
Lassen Sie uns auch noch über die Gehirnwäsche der Jugend sprechen, die ja sehr gezielt durchgezogen und wurde und auch funktioniert hat. Bund deutscher Mädels und die Hitlerjugend, da wollte man als Junge ja hin, wegen der schicken Klamotten, die man heute nicht mehr so schick findet, aber als Junge hat man das, und dann gab es noch dieses Fahrtenmesser. Mhm. Waren Sie jemals Mitglied in so einer Organisation, da wollten Sie dahin, dachte, das möchte ich auch, ich sehe auch Kinder, im Roman kommt es vor, die laufen so rum, das ist toll, alle spielen da pfadfindermäßig Abenteuer im Wald, ohne
Nein,
die Eltern.
Ich nicht, aber ich bin viel im Wald unterwegs gewesen, also schon allein deswegen, da gab es Pilze. Da gab es Blaubeeren, die man mit nach Hause bringt, Brombeeren. Dann haben wir Brennnesseln gesucht, Löwenzahn, gutes Gemüse, nicht? Aus Brennnesseln Spinat gemacht. Und ich war viel in der Feldmark unterwegs. Und der Wald war mein Zuhause. Dann hatte ich das Glück, dass ich mich anfreunden konnte. Also es ist jetzt meine Geschichte, es ist nicht die Romangeschichte. Ja. Mit dem Sohn, den beiden Söhnen des Revierförsters, und das war ein schöner Wald da in Ostfriesland, und war oft in diesem Forsthaus. Ich habe da mitgearbeitet, also beim Heuen und Heueinfahren und beim Ausmisten. Die hatten meistens 6-7 Kühe und 2 Schweine und Hühner und 2 Hunde. Und da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, aber trotzdem heimatlos. Mhm. Also ich wurde manchmal, wenn ich mitgearbeitet hatte, zum Abendessen eingeladen. Nicht? Mhm. Aber ansonsten, ich mochte das auch nicht so gern, bin ich dann im Wald verschwunden. Mhm.
Sie sprechen jetzt ja von der Zeit, da war das Dritte Reich ja schon zusammengebrochen, aber ich möchte noch mal zurück, was auch im Buch beschrieben wird. Können Sie mir erklären und können Sie vielleicht auch den jungen Zuschauern erklären, es gab ja eine Faszination für die Hitlerjugend, für den Bund Deutscher Mädel. Wie wurde diese Faszination denn eigentlich produziert?
Naja, die Jugend will was erleben. Und daran hapert es doch heute. Wenn die vor ihrem Smartphone sitzen, erleben sie zwar auch was, aber sekundär. Mhm. Und die Hitlerjugend bot Ausflüge an, Exkursionen in die Natur und Schnitzeljagden und die älteren Jungen lernten schießen. Jungen mögen gerne schießen, ja, wie immer man das werten will. Ja. Und die trieben Sport, daran fehlt es ja heute der Jugend zum Teil. Wenn man Fußball im Fernsehen schaut, reicht das eben nicht. Mhm.
Ich meine, also das haben die Nationalsozialisten ganz bewusst eingesetzt.
Ja, das war auch nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht.
Ja, ja, so, aber natürlich war der ideologische Hintergrund, die machen die Leute ready. Ne? Also sie wollen, werden Soldaten werden.
Kriegsfähig,
ja,
nicht?
Ja. Sie sollen Gehorsam lernen, Kader und so weiter.
Mhm. Mhm. Ja, das ich war immer etwas renitent, also das hätte ich so nicht mitmachen können.
Mhm. Wenn Sie sich heute anschauen, wie die Bundeswehr wirbt, auch auf öffentlichen Verkehrsmitteln für ihre Tätigkeit, erinnert sich das ein bisschen.
Ich finde das peinlich. Ja. Das kann man so nicht machen, aber die Leute haben kein Geschichtsbewusstsein, das ist es ja. Mhm. Die wissen gar nichts. Ja. Die sind ungebildet und zum Teil wirklich dumm. Ja. Und dann machen sie diese Geschichten da, wie toll das ist, da mit dem Panzer den Feind anzugreifen. Und gibt ja auch Manöver, wie hieß das denn? Vor einigen Jahren noch Rot gegen Rotland. Ja. Das war dann die Sowjetunion. Ja. Und heute machen sie im Baltikum ein Riesenmanöver mit 40.000 Leuten, haben sie kürzlich gemacht. Und das muss man sich mal überlegen. 150 Kilometer vor Leningrad, vor St. Petersburg, dem frühen Leningrad, wo über 1 Million Menschen umgekommen sind. Leningrad war eingekesselt und die sind verhungert da. Die haben Ratten gegessen oder also. Und da stehen wieder deutsche Soldaten. Frau von der Leyen schreitet da die Front ab. Das ist doch ein Unding. Wie kann so etwas passieren? Ich begreife das nicht. Was sind das für Menschen? Was sind das für Leute?
Vielleicht sind das genau die Leute, die ein paar Jahrzehnte früher genau das gemacht haben, was sie gemacht haben. Ja, die sind einfach gebrochene Menschen, die gehorchen.
Das ist mir ja mal aufgegangen. Ich wurde mal eingeladen. Ich hatte ja auch Gastprofessuren in Polen und wurde dann mal von der Breslauer Universität, Breslau heißt jetzt Wroclaw, eingeladen zu einer Festschrift für Günter Grass. Und da habe ich ein Essay geschrieben, darin mich auch damit befasst, dass Grass ja als 18-Jähriger in die SS eingetreten war. Und da zogen alle Medien über Grass her. Der war im Grunde gestorben seit der Zeit für die deutschen Medien und auch für die Literatur. Und er hätte wahrscheinlich, wenn man das vorher gewusst hätte, auch nicht den Nobelpreis gekriegt. Aber ich dachte dann, also die Leute, die jetzt über den Grass und seine SS-Zugehörigkeit herziehen, das wären wahrscheinlich zu Zeiten von Grass, als er 18 Jahre war, stramme Nazis gewesen und in die SS eingetreten, weil das eine Elitetruppe war, mhm, nicht? Und jetzt reißen sie das Maul darüber. Das ist mir damals sehr bewusst geworden. Ich habe ja ohnehin Probleme mit unseren Medien, wie Sie ja auch, Herr Jepsen. Mhm. Ich schalte oft den Fernseher einfach ab, weil ich diese Propaganda nicht mehr ertragen kann. Es sind ja dann keine Berichte mehr. Herr Kleber erklärt plötzlich, dass in Estland die Russen einmarschiert seien und wir uns im Krieg befänden. Und eine Minute später sagt er dann, also es sei nur ein Witz gewesen.
Aber das könne passieren, deswegen muss man auf der Lauer liegen und vorsichtig sein.
Ja, genau, genau. Also das sind doch im Grunde Kriegsvorbereitungen, oder wie sehen Sie das?
Doch, das ist natürlich ähnlich, ständig der Angst arbeiten. Man muss vorsichtig sein und deswegen muss man sich mit 2%
aufrüsten,
weil wer, wer viel rüstet, der ist sicher. Und dann mit der deutschen Geschichte, das hat schon mal jemand gemacht. Aber das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das finde ich auch interessant, was in kaum einem Geschichtsbuch oder in gar keinem Geschichtsbuch zu lesen ist. Weil Sie viel vom Ersten Weltkrieg und vom Versailler Vertrag gesprochen haben. Es gab eine Zeit, da wurden die Reparationszahlungen, die ja beschlossen wurden, bis 2088 hätten, glaube ich, laufen sollen, bis so, die wurden ausgesetzt. Und zwar während des Zweiten Weltkriegs wurden die Reparationszahlen ausgesetzt. Da floss Geld nach Deutschland. Und Deutschland hatte ja, es gab ja auch diese Regelung, durfte nur 100.000 Mann und leichte Waffen haben nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und Deutschland hat aber dann aufgerüstet auf 4,2 Millionen. Das ist natürlich dem Alliierten und den Besetzten drumherum nicht entgangen, aber die wollten, dass Deutschland aufrüstet, denn denen war vollkommen klar, wenn Adolf Hitler, der nicht alle Nadeln an der Tanne hatte, wenn er das umsetzt, was er hat, wenn er vor allem Russland angreift, dann ist das unser Mann.
Ja, ja.
So funktioniert
ja, ja.
Politik. Also ein nützlicher Idiot.
Ich habe gerade ein Buch von einem russischen Historiker gelesen, das in Estland erschienen ist, bezeichnenderweise. Es kann hier nicht, wir haben ja eine völlig marode Verlags- Situation. Das kommt noch hinzu. Können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten.
Man muss schon politisch korrekt schreiben, dann wird man auch veröffentlicht.
Ja, ja. Und dieser russische Historiker, der vertritt eine Meinung, die hier kaum bekannt ist, dass Hitler schon ab 1920 von einem amerikanischen Agenten, dessen Name ist auch bekannt, der hat später auch, ich glaube, Wilson beraten, ein Darlehen von 1.000 Mark kriegte, damals sehr viel Geld. Und die NSDAP, dass die plötzlich eingekleidet waren, Waffen hatten, das kam ja nicht von ungefähr, dazu brauchte man Geld. Und das kam angeblich, so schreibt dieser Historiker aus Russland, aus amerikanischen Quellen. Mhm. Auch die Engländer waren interessiert daran. Also in den Geschichtsbüchern steht, auch bei Joachim Fest über Hitler, soweit ich mich erinnere, die Großindustriellen hätten Hitler Geld gegeben oder aus Schweden und der Tschechoslowakei sei Geld gekommen. Das ist ja völliger Unsinn. Warum sollte man eine Gruppe von 100, 200 Leuten aufrüsten, wie sie damals noch waren, Anfang der 20er Jahre, die überhaupt keine Bedeutung hatte. Aber die haben bestimmte Meinungen vertreten. Nicht? Darüber schreibe ich jetzt auch in dem Buch, an dem ich arbeite.
Also ja, man muss, wenn man sich mit Krieg beschäftigt, kommt man immer mit der Frage weiter, woher kam das Geld und wem nützt es? Und man muss einen Schritt zurück machen, sich von der ganzen Propaganda des jeweiligen Umfeldes, weil die Propaganda findet überall statt, trennen, sagen, okay, wer hat was davon?
Ja.
Ja, wem nützt es und woher? Folge dem Geld. Wenn man das macht, ist man sehr dicht an der Realität.
Genau.
Nur das, was man dort sieht, da hat man dann die Schwierigkeit, dass man nicht in den normalen Alltag zurückkehren kann oder aber sich auch da heute überlegen muss, mit wem man über was spricht, weil sonst ist man Verschwörung, dann drehen sich die Leute weg. Also man muss
ja,
dann
das ist ja schon eine Gratwanderung, wenn wir uns jetzt über Hitler unterhalten und wo das Geld herkam oder so, dann sagen ja einige Leute schon wieder, das ist eine Verschwörungstheorie, übrigens ein Begriff, den das CIA offenbar erfunden hat. Alles, was nicht passt, ist Verschwörungstheorie, anti-amerikanisch oder pro-russisch. Aber dieser russische Historiker, der sagt ja auch, dass die NSDAP, die dann 1930 einen enormen Zulauf hatte, dass man Hitler und diese Leute gegen Russland schon damals in Stellung bringen wollte. Hitler hatte ja mit Stalin ein Militärbündnis geschlossen, ein Nichtangriffspakt, nicht? Den er gebrochen hat dann. Stalin war ja völlig konsterniert, so wie ich das gelesen habe. Und offenbar gab es Kräfte um Deutschland herum, die daran interessiert waren, Deutschland mit gegen die UdSSR in einen Krieg zu verwickeln, sodass sich beide dann aufgerieben hätten, haben sie ja auch. Ja,
hat später ja auch Friedman Konstrat vorher gesagt. Aber ich möchte an dieser Stelle, weil das gar keine Verschwörungstheorie ist, wo ist das Geld her? Weil Krieg wird vorfinanziert und dann wird später abkassiert. Gibt es auch ein Buch, Bankgeschäfte mit dem Feind? Kann ich da auch nur empfehlen. Ja, oder auch der Turmbau zu Basel. Also was hat die Bank für internationalen Zahlungsverkehr da gemacht? Wie lief das? Wer hat das Braune Haus in München finanziert? Die größte Einzelpläne kam von Shell, wie jetzt. Ja, warum? Ja, weil Shell versprach sich davon, wenn die Nazis Russland erobern, und dort hatten sie jede Menge Ölquellen schon, die dann aber durch die Revolution ihnen weggenommen wurden, dann kommen sie wieder an die Ölquellen. Also es geht ums Geld, es geht ums Geschäft, es geht nicht um Freiheit, Moral, Demokratie, es geht schlicht ums Geld.
Und um Interessen.
Um Interessen, das hat ja schon Bahr gesagt.
Wir im Moment auch.
Ja, und so ist das. Eine Frage zum Ende des Gesprächs, Herr Bittner. Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen. Ganz junge Leser, die von all dem wenig Ahnung haben, weil sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst haben, schreiben Sie das Buch auch für diese Menschen? Was ist das Motiv dahinter? Wer soll das Buch lesen? Wo würden Sie sich am meisten darüber freuen, wo Sie sagen, da wird es vielleicht einen Aha-Effekt geben?
Also daran denke ich ja zunächst einmal nicht, wenn ich das Buch schreibe. Aber jetzt, wo es da ist, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn das jüngere Leser lesen würden. Ich kriege sehr viele Mails im Moment, Briefe, sogar Anrufe, was zum Teil sehr lästig ist, von ehemaligen Heimatvertriebenen oder deren Kindern oder sogar deren Enkeln. Einige kommen sogar aus Gleiwitz oder aus Oppeln, aus Katowice, aus Königsberg. Und die fahren in diese Städte, Breslau, Königsberg, um zu gucken, wo kommen meine Großeltern her, wo kommen meine Eltern her, wie haben die da gelebt. Und kommen zum Teil auch zu den Häusern, in denen jetzt Polen leben. Und werden zumeist sehr freundlich aufgenommen, nicht? Also ich würde mich natürlich freuen, wenn das auch jüngere Menschen lesen, die dann erfahren, wie ist das in der damaligen Zeit gewesen und was hat sich daraus für uns heute ergeben? Und was könnte man heute besser machen?
Wenn sich wieder eine ähnliche Situation ergeben sollte, dass der nächste Krieg winkt und man aufgestellt wird.
Der winkt. Ich finde es ja gut, wenn junge Menschen, Schüler, freitags auf die Straße gehen und gegen Umweltzerstörung demonstrieren. Aber es ist ja so, der eine demonstriert bei Europe, wie heißt das?
Friday for Future zum Beispiel oder so.
Das ist ja zum Teil auch gezielt. Die Leute werden in die Richtung und jene Richtung geschickt. Und das, was existenziell ist, dass wir Frieden behalten, das gerät dadurch aus dem Blickwinkel.
Also das Wesentliche. Das
Wesentliche ist doch, Frieden zu haben, gegen Aufrüstung zu demonstrieren, gegen diese Aggressionspolitik gegenüber Russland. Wir brauchen Frieden mit Russland und wieder ein Handel, das ist ja alles unterbrochen. Und ich finde es gut, wenn die jungen Leute da demonstrieren, aber die dadurch werden natürlich auch diese riesigen Friedensdemonstrationen, die Bonner Hofgarten zum Beispiel, wo Heinrich Böll noch gesprochen hat, damals waren die Schriftsteller noch gefragt, heute, wer will was von mir wissen, werden Sie in Talkshows eingeladen? Wird Albrecht Müller oder Willi Wimmer, werden die in Talkshows, die hätten noch was dazu zu sagen.
Sie müssten schon bei der Atlantikbrücke sein.
Ja, es ist ja...
Oder einem anderen Think Tank angehören. Aber ist auch verschwendete Lebensmühe. Ich weiß gar nicht, wer sich das noch anguckt. Die Videorekorder, ich habe keine Ahnung.
Naja, ich gucke manchmal in die Talkshows interessehalber, obwohl sich mir der Magen umdreht. Nicht? Also wer wird da eingeladen und was sagen die Norbert Röttgen neulich wieder, das Mitglied der Atlantikbrücke. Da schalte ich dann den Fernseher ab, weil ich das nicht mehr ertragen kann. Nicht? Auch die Lügen, die da verbreitet werden. Also es wird ja alles umgedreht. Auch jetzt, ich meine, Trump unterliegt auch diesen Einflüsterungen. Das ist halt ein ungebildeter Bauunternehmer, nicht? Und er ist umstellt von diesen Leuten, von diesen Schwerverbrechern, da Pompeo und Pence und Bolton, die auch in Venezuela am Wüten sind.
Lassen Sie uns noch einen von diesem Roman, wo wir jetzt sind, noch einen großen Sprung in die aktuelle Gegenwart und die mögliche Zukunft machen, über das, was wir gerade gesprochen haben. Deutschland hat ja im Moment, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen, sich von den Vereinigten Staaten dahingehend zu distanzieren, dass ich sagen kann, also dieser Donald Trump ist ein ziemlicher Trampel. Er ist im Grunde, also er ist nicht so schlimm wie Barack Obama, was der alles gemacht hat, aber seine Trampelhaftigkeit macht es einfach sagen, der ist irgendwie so ein bisschen zu komisch, der ist nicht so, der verkauft die Kriege nicht so smart, hat auch noch keinen eigenen Krieg. Ist Deutschland solo und mit Europa, sei es angeraten, jetzt mal eine eigenständige Außenpolitik zu machen, können wir das überhaupt? Oder überschätzen wir unsere Situation?
Also zum einen ist Deutschland im Grunde immer noch ein besetztes Land. Wir haben hier Garnisonen, riesige Garnisonen. Ich wurde mal, als ich in der Pfalz, Oberpfalz war, eingeladen vom Bürgermeister einer kleineren Stadt. Ich hatte da eine Woche Veranstaltung und der hatte Zugang zu einem, zu so einer, einem Stützpunkt. Ja, natürlich hermetisch abgeschlossen. Wir kamen dann da trotzdem rein. Der Kommandant wohnt in einem mehrstöckigen Schwarzwaldhaus mit Geranien vor den Fenstern. Dann gab es zwei Supermärkte, richtige Straßen und eine Kegelbahn und so weiter. Und die Offiziere gingen in den Wäldern da, über die dann die Panzer hinwegschossen, auf die Hirschjagd und Sauenjagd und es gab eine sehr kilometerlange Landebahn für die B-52-Bomber. Also das ist das eine und da gibt es ein Truppenstatut, wonach die Amerikaner alles machen können, was dienlich ist, ihre
Interessen.
Truppen zu schützen. Das bedeutet auch, sie können die Kommunikation überwachen. Das Handy der Bundeskanzlerin ist also berechtigt abgehört. Das hat sie selber mal zugegeben. Es fand alles im Rahmen des Rechts statt. In der Tat. Also die haben auch ein eigenes Strafrecht. Also wenn sie einen Unfall haben mit einem amerikanischen Soldaten, dann
greift dieses spezielle amerikanische Strafrecht.
Ja. Und das ist das eine, also dieses und dann die NATO-Zugehörigkeit.
Würden Sie sagen, raus aus der NATO?
Ja, natürlich. Die brauchen doch in Estland nur zu provozieren oder wo auch immer. Jetzt gehört ja Kolumbien auch schon als zur
Beobachterstatus, wie das sich jemand hätte.
Ja, wie nennt man das? Ja, so nicht nur Beobachterstatus, also schon weitgehender. Und man will Brasilien aufnehmen. Wo kommen wir denn dahin? Das entspricht doch auch nicht den Statuten. Wir hätten schon lange rausgehen müssen, weil das, was unsere Regierung unterschrieben hat, das NATO-Statut, ja nicht eingehalten wird. Das ist ein Aggressionsbündnis geworden, das ja auch schon hätte aufgelöst werden müssen nach
dem Jugoslawienkrieg letztendlich hätten wir da raus müssen.
Ja, nach der Wiedervereinigung. Die Russen haben, die Sowjetunion hat damals den Warschauer Pakt aufgelöst. Die haben ihre Soldaten zurückgezogen. Die haben bei Moskau ein richtiges Viertel für die gebaut. Ja, die Amerikaner sitzen immer noch da. Und auch die Franzosen und Belgier saßen lange noch da. Und wir müssten aus der NATO austreten, weil das hochgefährlich ist, wenn die USA vielleicht mit ihrem CIA, der dann das irgendwo eine Bombe hochgehen lässt, den Bündnisfall auslösen, dann gehen unsere Soldaten womöglich nach Venezuela. Nicht? Was sich da abspielt, das ist unglaublich. Und natürlich haben die USA enorme Druckmittel, außer den Stationierungen hier, die sie jederzeit, wenn irgendwas passiert, dann könnten sie ja den Notstand ausrufen.
Sie haben eben auch die Erpressbarkeit durch die Dollarabhängigkeit, was wir ja sehen.
Ja, also das ist überhaupt, was Sie da ansprechen, eine unglaubliche Geschichte. Der Alan Greenspan, der ist ja gestorben, aber der von der Wall Street, nicht? Einer der Macker da, der hat ja mal gesagt, die USA können so viele Staatsanleihen ausgeben, wie sie wollen. Die sind jederzeit einlösbar, denn weil wir die Weltleitwährung sind, der Dollar ist die Weltleitwährung, können wir so viel Geld drucken, wie wir wollen. Mhm. Das ist doch unglaublich.
Weil Sie es ansprechen, die Idee mit der Leitwährung war ja keine amerikanische Idee. Die war die Idee des Bankers Adolf Hitlers. Die hat er damals auch eingebracht. Und das kam dann in England an. Und in Bretton Woods hat man einfach gesagt, da steht jetzt nicht mehr Reichsmark, da steht jetzt auch nicht irgendwie eine synthetische Währung, wie die Briten wollten. Da schreiben jetzt einfach Dollar rein. Auch das haben die Amerikaner letztlich übernommen. Herr Bittner, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen ist ein aktueller Roman, haben wir jetzt auch gerade gemerkt, der in einer Zeit spielt, die nicht vorbei ist, die bis in unsere Gegenwart und in die Zukunft reicht. Man kann aus diesem Buch nämlich eine Menge lernen. Und zwar, wie man vielleicht theoretisch, ich weiß es nicht, erkennen kann, wohin die Reise geht und diese Art von Ohnmacht überwinden, indem man einfach sagt, ich mache da nicht mehr mit, das zumindest verbal tut. Eine allerletzte Frage an Sie, die ich mir oft stelle, vielleicht können Sie mir die beantworten. Ist es überhaupt möglich, jemandem, der Krieg nicht erlebt hat, egal in welcher Form, beizubringen, was Krieg denn am Ende ist?
Ja, schauen Sie sich unsere jungen Journalisten an. Die haben das nicht begriffen, was Krieg eigentlich sein kann. Nicht? Das begreife ich nicht. Wir stoßen ja immer wieder in unseren Medien auf Kriegshetze, auf regelrechte Kriegshetze.
Feindbildproduktion.
Ja, und wir wissen ja auch, dass es nicht nur in Deutschland Netzwerke gibt, also weit über 100 sogenannte Thinktanks, Atlantikbrücke ist bekannte, American Interest und so weiter.
Ja, Aspen Institute und so weiter.
Da sind die Spitzen der Politik und des Journalismus Mitglied, zum Teil, also Merz zum Beispiel, da war ja sogar Vorsitzender der Atlantikbrücke, wenn ich das richtig in Erinnerung
und
habe.
Und auch noch BlackRock-Mann natürlich.
Und BlackRock. Ja. Also das sind Beherrschungsinstrumente. Und die nehmen überall Einfluss. Das ist ein Netzwerk, das im Grunde über die ganze Welt gespannt ist. Sonst glauben Sie doch nicht, dass diese Großstadt CIA oder NSA, das sind ja Großstädte, ja, das sind ja Tausende, zigtausende von Mitarbeitern, dass sie untätig sind. Auch in dem Frontstaat Deutschland nicht.
Ja, wenn man sich anschaut, wie hier Zinnowitzer Straße gebaut wurde. Also was machen die Leute da alle? Sie sind Rädchen in einem System und sie verstehen offensichtlich den Kurs nicht. Oder denken, das ist nur ein Spiel. Aber das ist eben kein Spiel.
Nein.
Und diese Simulation kann jederzeit ernst werden.
Und Sie merken das doch auch, dass bestimmte demokratische Institutionen bis hin zu den Parteien unterwandert werden. Nicht? Dafür tritt plötzlich bei den Linken jemand eine Meinung, da schüttelt man nur den Kopf und fragt sich, wo kommt die her? Da sitzt jemand drin, der ist Mitglied in irgendeinem Think Tank und das ist bei sehr vielen Organisationen, das geht bis in die Gewerkschaften, in die Parteien, in die Friedensbewegung. Ich habe das mal in Hamburg, wo ich einen Vortrag gehalten habe, beim Friedenswinter erlebt, da steht plötzlich jemand auf, der ist irgendwie führend in der Friedensbewegung und vertritt eine Meinung, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Wo kommt das her? Wird der bezahlt von irgendjemandem? Wird der da reingeschoben? Aber ich glaube auch, in der EU sitzen viele Leute. Wie kommt plötzlich jemand in solche Positionen hinein? Auch Macron, der ist ja offenbar, wie ich gelesen habe, von dem Bankier Rothschild.
Ja, der war Investmentbanker bei Rothschild. Aber war halt ein Investmentbanker, gehört ins System und ist der Hoffnungsträger.
Ist unterstützt worden, nicht? Im Wahlkampf. Mhm. Und wie kommen bestimmte Leute in bestimmte Positionen?
Ich möchte es mal zusammenfassend sagen, Herr Bittner, weil ich da Ihre Sicht vielleicht überhaupt nicht teile. Das sind einfach wahnsinnig begabte Menschen, die es gut benutzen.
Herr Bittner. Darf ich noch etwas sagen zu dem Roman hier?
Ja, sicher.
Er geht nicht so düster aus, wie das vielleicht manche jetzt meinen.
Nein, gar nicht.
Sondern es ist ein helles Buch, wurde neulich geschrieben. Es gibt ja die ersten Rezensionen, der Roman ist ja noch nicht lange auf dem Markt, aber in diesen Rezensionen wird auch gesagt, dass nicht nur die dunklen Seiten der deutschen Vergangenheit beschrieben werden, sondern man es geht ja auch ganz gut aus dann. Also mit dem beginnenden deutschen Wirtschaftswunder versucht diese kleine Familie dann mit Hilfe des Kriegskameraden, des Vaters, diesem Herrn Kaderabek, wieder auf die Füße zu kommen, eine Firma zu gründen und an diesem Wirtschaftswunder teilzuhaben. Sehr mühsam, aber es gelingt dann schließlich doch. Und insofern, der Schlusssatz lautet, darf ich das noch mal kurz sagen?
Natürlich.
Und das habe ich mir, der Anfang und der Schluss eines Romans ist ja sehr wichtig. Ja, Sie haben das sogar angestrichen hier. Ein sonniger Tag. Er läuft den hellen Sandweg entlang durch die grünen Felder und in den schattigen Wald hinein. Unter den Füßen der federnde Nadelboden, der den Schritt beflügelt, von überall her Vogelgezwitscher, das Gurren der Tauben und das Keckern der Eichelhäher. Das Herz ist leicht, der Kopf so frei und die Gedanken fliegen voraus. Kein Mensch weit und breit, keine Befehle, keine Schikanen, keine Angst. Er gehört sich, ist frei und unabhängig. Um ihn her der herrliche, der duftende, blühende Wald. Und alles, alles ist gut. War es natürlich nicht so, aber das ist der Schluss meines Romans.
Herr Wolfgang Bittner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Die Heimat der Krieg und der Goldene Westen, für alle, die das jetzt hier im Interview gesehen haben, ihr alle kommt frei und unabhängig auf diesen Planeten und bekommt dann eine Art von Gehirnwäsche, Gehorsam verpasst, aber ihr könnt euch jederzeit aus diesem Korsett befreien. Vielleicht auch im Kollektiv, ihr müsst es nur tun, nur wollen und das ist nicht immer unanstrengend, aber wenn man auf einen Berg zum Beispiel steigt, ja, und dann ganz oben den Blick herunter hat, dann ist der Blick nur deswegen so schön, weil man sich vorher die Mühe gemacht hat, aufzusteigen. Würde man mit einem Flugzeug hochfliegen, wäre das ein ähnlicher Blick, aber er würde sich nicht so anfühlen. Und es ist vor allem wichtig, dass man das eigene Leben selber fühlt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Bin gern gekommen. Dankeschön.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Wolfgang Bittner. Dieses Buch lesen, nachdenken und sich die Frage stellen, was kann ich tun, um eine friedliche Zukunft mitzugestalten? Vielen Dank.